den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Stefanie für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Staaten Europas im harten Ringen um Kompromisse, die den Kontinent stabilisieren sollten. Russland als lauernder Beobachter im Schulterschluss mit China weitere Bündnisse gegen Asien knüpfend. Dieses Bild der aktuellen politischen Lage zeichnet der hamburgische Korrespondent in seiner Ausgabe vom 21. Oktober 1925. Der Kontext ist einmal mehr die zurückliegende Konferenz von Locarno, die man im Kreml mit Argusaugen verfolgte, weil man durch sie die nach Rapallo zurückreichenden Spezialbeziehungen der Sowjetmacht mit dem bis dato in Europa isolierten Deutschland tangiert sehen mochte. Warum der Moskauer Korrespondent des hamburgischen Korrespondenten die Nachfolger Lenins dennoch in einer relativ komfortablen strategischen Position glaubte, weiß Frank Riede.
Locarno, Moskau, Peking. Von unserem Korrespondenten. Moskau, 19. Oktober. Das Ergebnis der Konferenz in Locarno hat in den maßgebenden Moskauer Kreisen keineswegs große Überraschung hervorgerufen. In den letzten Wochen hatte man zwar in den politischen Kreisen und besonders in der Sowjetpresse recht laut die Stimme des besorgten Freundes Deutschland gegenüber erklingen lassen und konnte man sich nicht genug tun in der Ausmalung der ihm von Garantiepakt und Völkerbund drohenden Gefahren. Aber man war sich von Anfang an klar darüber, dass man mit der Wirkungslosigkeit dieser Warnungen als wahrscheinlich rechnen musste und fühlt sich daher durch die Ereignisse nicht überrumpelt. Die Sowjetpresse nimmt die Meldungen über das Resultat von Locarno nicht ohne Kritik zur Kenntnis, äußert diese vielmehr in der bei ihr üblichen, unverblümten und unbürgerlichen Sprache, aber die zum Ausdruck gebrachten Befürchtungen und Bedenken hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Sowjetbund und Deutschland sind sicherlich nicht so ernst gemeint, wie sie klingen. Sie verfolgen nur den Zweck, Deutschland daran zu erinnern, dass es trotz Locarno doch auch seine soeben erst fester geknüpften Beziehungen zu Moskau zu pflegen hat. Am wenigsten überrascht wird Tschitscherin sein, dessen aufsehenerregende Reise nach Westeuropa doch dort gerade mit der Absicht erklärt worden ist, einer Einladung in Locarno entgegenzuarbeiten. Der Leiter der Sowjetdiplomatie war aber über die tatsächliche Lage natürlich gut genug orientiert, um das Erreichbare vom Unerreichbaren zu trennen. Die Fahrt über Warschau und Berlin verfolgte den Zweck, Westeuropa im Augenblick einer Neuorientierung den mächtigsten Faktor der östlichen Hälfte des Kontinents vor Augen zu stellen und zu erkennen zu geben, dass er mitspiele, ob man das nun will oder nicht. Dieses Ziel ist vom Volkskommissar des Auswärtigen auch erreicht worden. Selbst wenn nichts anderes als Ergebnis seiner Reise zu buchen wäre als das, was er in Warschau erzielt hat, so wäre die große Genugtuung schon berechtigt, die in der Moskauer Presse über die Fahrt geäußert worden ist und deutlich zeigt, wie fest Tschitscherins Stellung ist und wie unbegründet alle in den letzten Monaten in der Auslandspresse aufgetauchten Gerüchte über seine angeblich bald bevorstehende Verabschiedung sind. Der Stimmungsumschwung in Polen und das Liebäugeln mit einer Annäherung an Moskau, die plötzlich für möglich befundenen Warschauer Erörterungen über die etwaige Lockerung der engen polnisch-französischen Verbindung und über eine Umstellung nach Osten, das alles ist die Frucht eines kurzen Aufenthalts des führenden Außenpolitikers der Sowjetmacht. Diese Erschütterung der außenpolitischen Basis Polens, diese Korrektur seines diplomatischen Katechismus, bedeutet aber sehr viel. Zumal Westeuropa davon ganz wesentlich berührt wird. Und auch wenn die jetzt als möglich angedeutete Umstellung Polens noch lange auf sich warten lassen sollte, so würde doch der Moskauer Prestigegewinn deswegen nicht gering einzuschätzen sein, der gerade in diesem Augenblick von besonderer Bedeutung ist. Dass Tschitscherins Aufenthalt in Berlin nicht so in die Augen fallende Früchte gezeitigt hat, verhielt man sich in Moskau nicht. Aber da man, wie gesagt, viel mehr als tatsächlich erreicht worden ist, auch nicht erwartet hatte, so gibt man keiner Enttäuschung Raum und kreidet vor allem Deutschlands Fehltritt nicht Tschitscherin als Schuld an, dessen effektvolles Auftreten die Sowjetpresse mehrfach mit Befriedigung beschrieben hat. Die Freude über den endlich zustande gekommenen Handelsvertrag mit Deutschland scheint zunächst durch Locarno zwar erheblich herabgemindert, da ja nach der in Leitartikeln besorgt geäußerten Meinung der Moskauer Blätter Deutschland jetzt auf der Zitatlinie von Rapallo, Zitatende, nicht weiterschreiten kann. Aber man darf wohl mit einiger Sicherheit annehmen, dass von einer wirklichen Gefährdung des Wirtschaftsabkommens durch die deutsche Stellungnahme in Locarno nicht die Rede sein kann. Die wirtschaftlichen Notwendigkeiten werden über die politischen Besorgnisse, die echten wie die geheuchelten, bald genug triumphieren. Und nur wenn diese wirtschaftlichen Belange keine Befriedigung finden, kann die Frage einer Entwertung des Abkommens aktuell werden. Der Vorstoß nach Westen ist mit Tschitscherins Abreise in einen Kurort einstweilen zum Stillstand gekommen, vielleicht nur für kurze Zeit, da noch manches westliche Problem, zum Beispiel die Frage der Schuldenverhandlungen mit Frankreich, der Lösung harrt. In Russland rüstet man sich unterdessen zum Empfang eines prominenten Gastes aus dem Osten, des Oberbefehlshabers der chinesischen Armee von Kanton, Chu Chanmin. Eine zweite chinesische Militärdelegation weilt bereits hier und nimmt lebhaften Anteil an den Übungen der Roten Armee. Sie hat unter anderem auch der Witwe Lenins ein mit einer Widmung versehenes Porträt des Marschalls Yin Yuizhan überbracht, des Führers der chinesischen Volksarmee. Wenn die letzten politischen Schritte des Sowjetbundes nach Westen voll und ganz Tschitscherin zuzuschreiben sind, so dürfte beim Besuch des chinesischen Politikers der als Meisterdiplomat in orientalischen Fragen angesehene Karachan in bedeutendem Maße beteiligt sein, der während Tschitscherins Abwesenheit von Moskau ihn für das Departement der Ostfragen vertritt, um dann später auf seinen Botschaftsposten nach Peking zurückzukehren. Die bereits eingetroffene chinesische Delegation wie auch der bei der Durchreise durch Nowonikolajewsk interviewte General der Kantonarmee haben sich geradezu begeistert über den Sowjetbund und seine Einrichtungen geäußert. Mag nun auch die im Orient noch immer übliche phrasenreiche Überhöflichkeit dabei mitgespielt haben, es kann aber jedenfalls keinem Zweifel unterliegen, dass die chinesischen Militärs und Politiker nicht nur Höflichkeitsbesuche in Moskau veranstalten, sondern sehr ernstzunehmende und von der Sowjetregierung sympathisch begrüßte Zwecke verfolgen. Sonst wäre von ihren wiederholten Besuchen in den Lagern und Kriegsschulen der Roten Armee auch nie die Rede gewesen. General Chu Chanmin hat den russischen Interviewern auch ohne weitere Zurückhaltung Folgendes zur Veröffentlichung mitgeteilt. Das Ziel seiner Fahrt nach Moskau sei das Studium des Sowjetapparates und der in Russland seinerzeit angewandten Methode des Bürgerkrieges. Die von ihm kommandierte Armee von Kanton sei ganz nach dem Muster der Roten Armee eingerichtet, sie habe auch ihre Abteilung für politische Schulung der Soldaten und ihre Kommissare. Die Losungen der Armee stammten von Sun Yat-sen, Zitat, und diese sind die Losungsworte Iljitschs, Zitat Ende. Die Bedeutung, die diesen Besuchen für die fortschreitende russische Annäherung zukommt, wird noch unterstrichen durch die ausführlichen Artikel der Presse über die Einzelheiten, die in Frage kommenden Persönlichkeiten und so weiter. Auch die Bilder der verschiedenen chinesischen Delegierten bringen die Blätter. Die politischen Verwicklungen im Westen können die von der Sowjetdiplomatie begonnene Arbeit im Orient nicht beeinträchtigen, und wenn der Blick des leitenden Staatsmannes zeitweilig vor allem den europäischen Angelegenheiten zugewendet sein muss, so ruht doch die Diplomatie Moskaus im Orient keinen Augenblick und wird durch kein Locarno irgendwie gelähmt. Im Gegenteil. Was im Osten an Einfluss erreicht wird, was an Fäden mit den erwachenden Nationen Asiens angeknüpft, was an Waffen geschmiedet wird, es soll ja auch eines Tages gegen die heute maßgebenden und vom Sowjetbund als gefährlichste Feinde angesehenen Mächte des Westens ausgespielt werden. Hände weg von China, ruft die Sowjetpresse den Imperialisten des Westens täglich drohend zu. China aber nimmt die Losungsworte Iljitschs auf. So hat Moskau für seine Politik im Westen ein Eisen im Feuer des Ostens.
Überall verbündet man sich. Leider auch gegen unsere Demokratien. Wir verbünden uns mit der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg, der Zeitstiftung Bucerius und der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, und zwar schlagkräftig. Bis morgen!
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.